SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Freitagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Karl Achleitner. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ist mir eine Freude und eine Ehre.
Sie sind Schauspieler im Film und Theater, den SWR 1 Hörerinnen und Hörern vielleicht ja auch bekannt durch Ihre ausgezeichnete Rolle in der Komödie Das Begräbnis des Harald Kramer. Ja, und mit Begräbnis sind wir schon mitten beim Thema, denn Sie sind Trauerredner. Wann haben Sie zuletzt eine Trauerrede gehalten?
Vorgestern waren es sogar drei.
Drei sogar?
Drei, ja. Ich habe gestern keine Zeit mehr gehabt, aber vorgestern waren es auch drei.
Das klingt wie Schlag auf Schlag. Kann man das? Kann man sich da so drauf einstellen auf die Menschen?
Und zack, zack, zack. Man muss sich im Vorfeld natürlich entsprechend vorbereiten. Und es war Zeit dazwischen. Es war, glaube ich, 9 und 12 und 15 Uhr. Also es ist so wie bei einer Radtour, wenn drei Gipfel zu erklimmen sind, so ungefähr fühlt sich es an. Aber es ist machbar. Ist aber die Ausnahme. Also normalerweise ist es eins oder höchstens zwei am Tag. Neulich waren es halt mal drei.
Was passiert denn da im Vorfeld? Inwiefern können Sie sich mit den Angehörigen auseinandersetzen?
Da hat sich seit Corona einiges geändert. Früher gab es persönliche Treffen, die wir jetzt natürlich versuchen zu reduzieren. Also es beginnt mit einem Anruf. Ich bekomme den Auftrag, ich bekomme die Kontaktdaten und dann beginnt das Spannende. Weil es ist immer dasselbe. Ja? Es ist immer ein Todesfall. Es ist immer, sind jemand gestorben und meine Aufgabe ist, die Hinterbliebenen zu begleiten und den Abschied zu gestalten. Aber ich weiß natürlich, wen ich dort anrufe, nie, wo ich jetzt reingehe. Und was für eine Familienkonstellation ist, was für ein Mensch es war, das gilt es dann eben im Laufe der nächsten Zeit dann zu eruieren.
Wie gehen Sie in dieser schwierigen Situation, wo so viel Trauer und Schmerz vorhanden ist, wie gehen Sie denn davor?
Ich denke, das Wichtigste für jeden Menschen, der in diesem Bereich tätig ist, ob jetzt als Trauerredner oder auch meinetwegen auf einer Palliativstation oder im Hospiz oder auch im Gesundheitswesen, das ist Menschen, die emotional belastet sind, ja, die Angehörigen. Man muss feinfühlig sein, man muss empathisch sein und sich einfühlen. Und ich formuliere es mal so, ich versuche zu erspüren, was die Menschen, die mir da anvertraut sind, was die brauchen, was denen gut tut, was für die tröstlich sein kann. Und das kann ganz verschieden sein.
Sie haben Corona gerade angesprochen. Ja. Was hat sich durch die Pandemie noch verändert?
Boah, na, hat sich eine große Frage, über die wir jetzt lange reden könnten. Also in meinem speziellen Fall hat sich natürlich verändert, dass viele Menschen verstorben sind an dieser Seuche, an dieser Verfluchten, wenn ich das so sagen darf. Und ein weiterer Aspekt ist, dass die Angehörigen in diesen Lockdown-Phasen, wenn die Besuche eingeschränkt sind, sowohl die Angehörigen als auch die Menschen, die pflegebedürftig sind und keinen Besuch hätten, leiden furchtbar darunter an diesen sozialen Einschränkungen. Plötzlich kommt keiner mehr. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch an der Vereinsamung sterben, weil in dem hohen Alter, wenn man ist, oder in diesem letzten Stück des Lebens, welches, wenn man pflegebedürftig ist, dann ist das Wichtigste, ja, die Liebe seiner Liebsten noch einmal zu spüren, ja, die Enkelkinder zu sehen, Kontakt zu haben. Wenn das wegfällt, ist sehr oft auch der Lebenswille weg.
Darüber wird, glaube ich, viel zu wenig gesprochen. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jetzt gibt es wieder einen Lockdown in Österreich. Welche Befürchtungen haben Sie?
Na, ich finde den prinzipiell mal wichtig und ich glaube, er hätte vielleicht schon früher kommen sollen. Die Zahlen in Österreich sind katastrophal und da ist viel von der Politik versäumt worden. Auf jeden Fall. Nur ich denke, wir sollten aus den letzten Erfahrungen lernen und gerade in diesem Bereich, im Bereich der Pflege und auch Hospiz, sollte man damit Maß und Ziel vorgehen und versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten Besuche zu ermöglichen. Das Handy, die Videotelefonie kann das nicht ersetzen. Ja, also sowohl für die Angehörigen, die Abschied nehmen möchten, als auch für den betroffenen Menschen selber. Es ist wichtig, so in diesem letzten Abschnitt vielleicht des Lebens noch seine Liebsten zu erleben.
Ja, das fand ich sehr berührend, wie Sie über den Tod Ihres Vaters geschrieben haben. Wie viel hat es Sie gekostet, persönlich zu werden?
Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich das reinnehmen soll ins Buch oder nicht. Aber ich denke, jedes Buch, egal in welchem Genre, ist dann ein gutes Buch, wenn die Autorin oder der Autor auch was von sich preisgibt. Und in dem Fall war der Tod meines Vaters ja mit inspirierend für mich, diesen Beruf des Trauerredners zu ergreifen, weil sein Begräbnis war für mein Empfinden grauenvoll. Es war dieses typische, wir sind in Österreich ein sehr katholisches Land, also natürlich vom Priester, aber es sind so furchtbare Reden gehalten worden, es ist geheuchelt worden und ich dachte, sollte ich jemals die Chance haben, selber solche Abschiede zu gestalten, ich möchte das Gegenteil von dem tun. Mein Vater hat immer gesagt, übrigens unter anderem, es wird nirgendwo so viel gelogen wie vor einer Wahl, nach einer Jagd, er war Jäger, oder am Friedhof. Und ich möchte das Gegenteil. Ich möchte nicht heucheln, ich möchte nicht lügen, ich möchte authentische und ehrliche Abschiede gestalten.
Ja, es gibt so viele Floskeln. Sie schreiben dann ja auch davon, dass es manche Trauerrednerinnen und Redner gibt, die dann eine Rede haben und nur das Geschlecht austauschen.
Ja, ganz
das
genau. Habe ich auch erlebt, ja.
Nochmal zurück zu Ihrem Vater. Ja. Er ist mit 90 Jahren verstorben. Mhm. Und dennoch überraschend.
Ja. Ja, er ist beim Leichenschmaus, beglieben einer seiner Jugendfreundinnen, auch in dem Alter, am letzten Bissen erstickt tatsächlich. Und natürlich war klar, er war gegen 90, es wird irgendwann mal soweit sein, aber er war noch recht fit eigentlich. Und ich habe das Thema deswegen reingenommen, weil ich mit meinem Vater eine besondere Geschichte habe. Also ich bin 1963 geboren und in den 60er Jahren eben Kind gewesen und mein Vater hat das, was man heute die schwarze Pädagogik nennt, an mir angewandt. Das heißt, er hat mich, seit ich so 5 Jahre alt war, regelmäßig gezüchtigt, also wirklich schwer geprügelt mit Blutergüssen und allem, was man sich vorstellen kann, hat das immer begleitet mit einem Satz, auch sehr katholisch und sehr gläubig: Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Das ist ein Satz aus dem Buch Mose aus dem Alten Testament, einer der verhängnisvollsten Sätze aus der Bibel, wie ich finde. Und das ging, bis ich 11 Jahre alt war. Da gab es dann mal einen Vorfall, der im Buch auch geschildert ist, den ich jetzt den Radiohörerinnen und Hörern ersparen möchte, aber der ziemlich dramatisch war. Und das ist eine Wunde. Ich weiß, ich bin bei Gott nicht der Einzige, der das erlebt hat in meiner Generation. Das war damals leider Gottes sehr verbreitet. Und mein Vater selber war ja geprügeltes Kind von seinem Vater. Heute ist das in Österreich längst verboten und die Kinderrechte stehen in der Verfassung und man tut Kindern keine Gewalt an. Damals war das so. Und das ist eine Wunde, die ein Leben lang nicht ganz vorbeigeht.
Absolut. Das bleibt einfach als Narbe. Und die Frage ist, wie kann man im Leben damit klarkommen? Und das Verzeihen ist natürlich eine ganz große Frage. Was hat Ihnen ermöglicht, dann irgendwann ins Verzeihen zu kommen?
Da hat meine wunderbare Frau mir sehr geholfen bei dieser Erkenntnis, weil als er verstorben war, ist mir bewusst geworden, Mensch, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich keine Chance mehr mit ihm über das zu reden und das quasi aufzuarbeiten. Ich hatte oft das Bedürfnis und nie den Mut. Und dann war er tot und ich habe so bereut, das nicht getan zu haben zu Lebzeiten. Und dann hat meine Frau gesagt, jetzt wo er tot ist, kannst du ihm doch verzeihen. Und ich habe gesagt, da hätte mich doch drum bitten müssen. Und sie hat gesagt, nein, man kann auch ungebeten verzeihen, und hat einen sehr schönen Satz, der Buddha zugesprochen wird, zitiert, nämlich an der Verletzung oder am Zorn festhalten, das ist wie Gift trinken und warten, dass der andere dran stirbt.
Ja, und so nährt man dann auch nur den Zorn.
Inzwischen ist es einige Jahre her, dass mein Vater verstorben ist. Ich bin längst mit ihm im Reinen. Er hat auch ganz wunderbare Seiten gehabt als Mensch, aber das war halt ein, er meinte es sogar gut, ja, das ist das Fatale dran, ja.
Sie beschreiben dann auf der Beerdigung Ihres Vaters auch noch eine Situation, wo, ich glaube, ein ehemaliges Hausmädchen kam. Tante Resi haben Sie genannt. Was hat die gesagt?
Ist das gewesen, ja. Die habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Die war in meiner Kinderzeit, wir hatten ein Gasthaus, die war so die Perle, Mädchen für alles, auch Kindermädchen für uns, ist ein paar Jahre älter als ich. Und ich habe mich gefragt, weil es ja doch inzwischen Jahrzehnte her ist, bilde ich mir das vielleicht nur ein? Erinnere ich es richtig? Wie oft ist es passiert? Ich dachte, vielleicht so 2-3 Mal im Jahr. Sie hat gesagt, na Kari, sie kam zu mir gelebt und hat gesagt, Kari, ich bin eigentlich nur gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten, dass ich dich damals in deiner Kindheit nicht besser schützen konnte. Und das war der Zeitpunkt, schon nach dem Begräbnis beim Leichenschmaus, wo ich nicht mehr an mich halten konnte und losgeheult habe, weil ich hatte eine Zeugin.
Ja, und so konnte es sich auch lösen.
Und es konnte sich lösen, und sie hat mir auch erzählt, dass sie 2 Jahre etwa vor dem Tod meines Vaters ihn einmal besucht hat sogar deswegen und mit ihm gesprochen hat darüber, und er hat gesagt, er hofft, ich hätte das alles vergessen. Vergessen kann man das natürlich niemals, aber es zeigt mir, dass er es bereut hat.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich gerade ein. Aus Germersheim hat uns beispielsweise Silke Nissen geschrieben, und da geht es um die Beerdigung ihres Bruders. Und da hat der Trauerredner beispielsweise über die Heimat, nämlich Flensburg, als es darum ging, um diese Zeit auf Plattdeutsch gesprochen. Und als es dann um die Stuttgarter Zeit ging, hat er auf Hochdeutsch gesprochen.
Karl Achleitner,
wäre das auch was für
Großartig.
Sie?
Großartig. Ich kann leider kein Platt und Schwäbisch, nur so ein kleines bisschen. Aber das ist natürlich großartig, was die Kollegin oder der Kollege da gemacht hat, weil das heißt, auf die Menschen wirklich eingehen. Ja, versuche ich natürlich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten immer zu sehen, wer sind die mir anvertrauten, trauernden Menschen, auch aus welchem Milieu. Man hat ja alle sozialen Schichten, der Tod macht ja bekanntlich von niemandem Halt. Und ich halte dann auch mal eine Rede so halb oder ganz auch im Dialekt, wenn es passend ist.
Wie war das denn, als Sie begonnen haben mit dieser Arbeit? Ach. Was haben Sie sich da von anderen Trauerrednerinnen, von Rednern abgeschaut?
Zuerst mal habe ich, es gibt in Wien, das ist, glaube ich, relativ einzigartig im deutschen Sprachraum, eine seit fast 50 Jahren bestehende Agentur, die Agentur Stockmeier, die seit so langer Zeit eben Trauerrednerinnen und Trauerredner vermittelt. Und ich habe mich dort beworben, bin akzeptiert worden und war dann erstmal mit einigen anderen, habe andere Rednerinnen und Redner angeschaut. Ja, und das war halt noch eine Generation vor uns. Da waren schon einige so routinierte alte Hasen dabei, die, ich weiß noch, einer hat eine einzige Standardrede gehalten und eben das Geschlecht ausgetauscht, je nachdem, was Frau oder Mann war, der verstorben ist, und das war's. Das waren so die Negativbeispiele. Und ich habe aber auch andere gesehen und gehört und mit denen gesprochen, wo ich mir was abschauen konnte. Und trotzdem war ich vor meiner ersten Rede so nervös wie vor keiner Theaterpremiere, vor keinem Drehtag, weil ich wusste, das kannst du nicht wiederholen. Das ist das echte Leben, und wenn ich das verhaue, das wäre unverzeihlich.
Ihr Beruf als Schauspieler, kommt Ihnen der dennoch in irgendeiner Form zugute? Wie ist das?
Kommt mir sicher zugute in dem Sinn, dass man gewohnt ist, vor Menschen zu stehen und eine Sprachausbildung hat. Das ja, aber es ist mir schon wichtig zu betonen, wenn ich Trauerreden halte, dann spiele ich nicht. Da bin ich der normal sterbliche kleine Karl Achleitner, der ein Mensch ist wie der andere Mensch und der versucht, den Menschen, die eben gerade den Todesfall haben, ein bisschen drüber zu helfen, vielleicht auch tröstliche Gedanken zu vermitteln und ja.
Wie war sie denn dann, die erste Trauerrede?
Also die Nacht vorher, ich habe das auch im Buch ein bisschen beschrieben, war wirklich, ich habe wenig geschlafen, ich war furchtbar aufgeregt, ich habe mir 5, 6 Seiten Gerüst vorher zurechtgelegt, um einen Halt zu haben. Und dann komme ich hin und treffe auf eine Familie, einen Witwer. Die verstorbene Dame, sie hat Hilde geheißen, weiß ich noch, war so um die 70. 3 erwachsene Kinder, ein paar Enkelkinder und die haben mir halt, da gab es keinen telefonischen Kontakt vorher. Das war vor Corona noch gar nicht so selten der Fall, dass man erst am Friedhof Kontakt hatte. Okay. Inzwischen gibt es das nicht mehr. Aber die haben halt mit mir gesprochen und ich fiel noch der Satz in meiner ersten Rede, ja, dass sie gesagt haben, ja, wissen Sie, wir dachten zuerst, wir machen das selber mit der Rede. Dann haben wir gemerkt, wir schaffen das nicht, holen wir uns besser einen Profi.
Ja. Und ich dachte, Druck steigt.
Wenn ihr wüsstet, ja, meine erste Rede. Aber letztendlich, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ja, ich weiß noch genau, weil ich es nicht erwartet habe. Als es vorbei war, kamen die auf mich zu mit einer Dankbarkeit, die ich nicht erwartet hätte. Und das ist ein weiterer Aspekt, warum es ein sehr schöner Beruf ist, wenn man es gut und ehrlich macht, sehr viel auch zurückbekommt.
Die Politik Österreichs beschäftigt Sie natürlich auch. Wollen wir auch kurz drüber reden. Und gestern wurde die Immunität von Altkanzler Sebastian Kurz aufgehoben.
Ja.
Ist der Weg damit frei für eine wirkliche Aufklärung? Was denken Sie?
Ich vertraue wirklich, es klingt wie eine Floskel, aber ich vertraue schon auch aus Erfahrung auf die Unabhängigkeit unserer Justiz. Sebastian Kurz und sein engster Kreis oder die ÖVP unter ihm hat leider Gottes in den letzten Jahren immer wieder die Justiz massiv angegriffen, die aber wirklich unabhängig ist und sein muss und bleiben muss. Also ich hoffe, dass die, sie ist aus den Chats, die wir gelesen durften, ja, so offensichtlich, was da hinter den Kulissen abgegangen ist, welche zum Teil menschenverachtende Sprache da gesprochen worden ist. Er wollte ein Bundesland aufhetzen. Es ist vom Pöbel und von den Tieren gesprochen worden. Also, und es ist vor allem, es sind 1,3 Millionen Euro Steuergeld ganz offensichtlich für persönliche Werbung, gekaufte Umfragen für Kurz eingesetzt worden. Sollte das stimmen und die Indizien sind für alle sichtbar sehr, sehr belastend, dann hoffe ich, dass die Justiz funktioniert und dass da auch die Konsequenzen gezogen werden.
Dennoch muss man natürlich fragen, nach der Ibiza-Affäre, ja, jetzt nach der Österreich-Affäre, wie reagiert da die österreichische Bevölkerung? Hat man manchmal den Eindruck so, ach, ein Skandal mehr, kommt es auch nicht drauf an?
Ich tue mir da auch schwer. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon eine breite, aufgeklärte Bevölkerung, die meine Empfindung nach das schon noch in der Mehrheit ist, ja, die das auch einordnen kann. Aber es gibt einen gewissen Bodensatz von mindestens 20-30% der Leute, die halt für Populismus, für rechtes Gedankengut leider Gottes anfällig sind. Das ist in Österreich, glaube ich, ein Faktum. Und ich hoffe, es wird weniger im Laufe der Zeit.
Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, ja, was kann ich tun als Bürger?
Ja, mich nicht, wenn ich das so sagen darf, mich nicht verarschen lassen und die Sachfragen stellen, auf die Sachpolitik schauen. Ja, damals auch bei Kurz ging es darum, dass sein Vorgänger, den er durch einen eiskalten Putsch abgesägt hat, der in einer großen Koalition war, Kern, also SPÖ, ÖVP-Koalition, die hatten ein großes, milliardenschweres Programm für Kinderbetreuung auf den Weg gebracht, sich darauf geeinigt. Der Kurz wollte aber den Mitterlehner stürzen und hat mir keine positiven News gegönnt. Die haben erfolgreich versucht, dieses Milliardenpaket für Kinderbetreuung zu kippen. Ist gelungen. Also da sieht man doch, wofür jemand steht.
Braucht es also mehr Aufklärung, auch seitens der Medien? Wir haben jetzt gesehen, wie die Manipulation durch die Medien funktioniert hat.
Wir haben halt hier in Österreich eine sehr breite Boulevardmedienlandschaft und eine völlig verkorkste Medienförderung. Ja? Wenn die Zahlen stimmen, dann geben die neuen Landesparlamente und die Bundesregierung insgesamt 220 Millionen Euro pro Jahr für Eigenwerbung aus. Mit diesem Geld könnte man die Kinderarmut in Österreich mit einem Schlag beseitigen. Die Presseförderung selber ist sehr gering dotiert. Ich finde, die sollte man anheben, aber Eigen-PR unterbinden.
Jetzt kann es natürlich sehr, sehr lange dauern, bis dann die Untersuchungsausschüsse ihre Berichte liefern. Ja. Was glauben Sie, was wird in dieser Zeit passieren? Ist jetzt natürlich Spekulation. Aber
naja, es sind ja die Handys alle beschlagnahmt und wir haben ja erst ein Drittel der Chat-Nachrichten sind erst ausgewertet worden. Und die Untersuchungsausschüsse sind ja ein Minderheitenrecht zum Glück im Parlament in Österreich seit einigen Jahren erst. Und die machen schon gute Arbeit. Also da kommt schon einiges ans Licht, was man sonst nicht erfahren würde. Letztendlich ist aber die Frage, ob solche Skandale nicht wirklich letztendlich sehr, sehr demokratiegefährdend sind. Weil viele Leute sagen, ja, die sind ja eh alle gleich und eh alle korrupt. Viele sind es wohl, aber ich kenne auch ein paar Politiker, ein bisschen aus der Nähe, speziell eine, mit der ich, eine Jugendfreundin von mir, die in Österreich dann Politikerin geworden ist, Landeshauptfrau von Salzburg, die Gabi Burgstaller, ich darf sie nennen, von der weiß ich, die ist eine engagierte Frau, die macht das nicht für sich selber oder aus Machtgeilheit, sondern um was fürs Land, für die Leute zu erreichen.
Ja, man kann das natürlich auch nicht verallgemeinern, das
sollte
ist immer
nicht.
Ein wichtiger Punkt.
Ja.
Wenn Sie Trauerreden für die unterschiedlichsten Menschen halten, dann gibt es dennoch etwas, was alle miteinander verbindet. Was ist das?
Ja, also wenn ich jetzt sage, die Liebe, das ist so ein großes Wort. Ja, ich habe vor einiger Zeit mal mir den Spaß gemacht, auf Wikipedia Liebe einzugeben und da finden Sie endlos viele Seiten und versuche das zu definieren. Das ist, glaube ich, noch niemandem gelungen und doch wissen wir alle, was es bedeutet. Und ein Aspekt, den man natürlich auch unter Liebe einordnen kann, das ist das Thema eben Geborgenheit. Geborgenheit ist etwas, was wir Menschen alle brauchen. Wir kommen alle als Babys schutzlos auf die Welt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir eine Mutter haben und vielleicht auch noch einen Vater, wenn möglich, Eltern haben, die uns das Gefühl vermitteln, du bist beschützt, es passiert dir nicht, du bist geliebt und geborgen.
Die Geborgenheit gibt uns Sicherheit.
Gibt uns Sicherheit, genau. Und auf der können wir dann unser Leben aufbauen. Und wenn wir uns als vom Babyalter an, als Kinder, als Jugendliche dieses Gefühl von Geborgenheit erleben, dann haben wir eine große Chance, starke Menschen zu werden, liebesfähige Menschen zu werden und das auch weiterzugeben.
Das sind ja manchmal Situationen im Leben, die uns verändern und die uns dann auf diese wichtigen Punkte kommen lassen. Sie persönlich hatten mal einen Autounfall.
Ja.
Inwiefern hat denn der Ihre Sicht auf das Leben verändert?
Puh, ja, das war der 13. Juli 2005, ich weiß noch genau, ein Juliabend, ein Sommerabend und 19 Uhr und ich war am Heimweg, 2 Kilometer von zu Hause entfernt und es fliegt mir etwas Blaues entgegen, ich habe gemerkt, es ist ein Auto, es kracht, ich wusste, ich habe keine Chance auszuweichen und irgendwann kommt das Auto in der Wiese wieder zum Stehen. Ich habe gemerkt, ich lebe. Ich habe meine Arme, meine Beine bewegt und habe gemerkt, ich lebe. Und in diesem Moment ist mir ein Bild vor das geistige Auge gekommen. Das war mein Großvater. Und mein Großvater ist vor über 40 Jahren verstorben. Aber der hat mir in meiner Kinder- und Jugendzeit Geborgenheit vermittelt. Der war der Einzige, der aufgestanden ist, wenn er mitbekommen hat, mein Vater schlägt mich. Der hat mich verteidigt und versucht, mich zu beschützen. Und in dieser schutzlosen Situation des Autounfalls war er das Bild von ihm.
Interessant, oder?
Und ich habe so ein Bild gehabt, ich war kleiner, ich bin ein Kind und er kommt, hat von oben mich so gestreichelt und hat die Worte gesprochen, du bist beschützt. Jetzt behaupte ich nicht, dass er mir erschienen ist als Schutzengel und als Schutzengel wäre er schon vor dem Unfall aufgetaucht, aber ich glaube, in mir lebt er weiter. Ja. Und das zeigt mir, dass es keine leeren Worte sind, wenn man sagt, dass niemand, den man wirklich liebt, jemals tot ist. Die Menschen, die wir wirklich geliebt haben, wenn die uns vorausgehen, die bleiben in uns vorhanden, die leben in uns weiter. Heißt nicht umsonst, vom Albert Schweitzer gibt es diesen schönen Satz, was der Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, das vergeht nicht so einfach. Das lebt eben in den anderen Menschen, die diesen Menschen geliebt haben, weiter.
Es gibt auch noch so einen schönen Satz, dass es im Grunde die Spuren der Liebe sind, die wir hinterlassen, aber nicht von denen wir geliebt werden, sondern die wir dann auch lieben.
Also eben nicht so, die Liebe, die wir bekommen, ist es, sondern es ist die Liebe, die wir geben. Um die geht es. Ja, das ist ja das Um und Auf bei der Liebe. Kann ich jetzt Jesus zitieren, der sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also fang mal an, dich selber zu mögen. Sei mit dir selber im Reinen. Das ist die Basis. Und wenn ich das bin, dann geht es darum, Liebe zu verschenken und solche Spuren der Liebe zu setzen in den Lebenswegen der Menschen, die einen umgeben.
Und so pathetisch, wie das jetzt vielleicht klingen mag, aber dann am Ende unseres Lebens, und da sind Sie nun mal als Trauerredner und beschäftigen sich damit, dann sind es genau diese Dinge, die essentiell sind.
Es ist immer die Frage, wenn ein Lebensweg zu Ende gegangen ist, was war das für ein Leben, das dieser Mensch gelebt hat? War es ein gutes Leben oder was hat es zu einem guten Leben gemacht? Und wenn das der Fall war, dann geht es eigentlich letztendlich immer um die Liebe. Das waren immer liebesfähige und geliebte Menschen. Das trifft nicht auf alle Menschen zu.
Und das macht es dann umso schwieriger, wenn es eben nicht zutrifft, dann die richtigen Worte auf einer Trauerrede zu finden.
Definitiv. Da sind dann oft, also wenn der verstorbene Mensch, es sterben nicht nur die guten Menschen und nicht nur die geliebten Menschen, auch die ganz Bösen, die es ja auch gibt, auch die sterben. Hat man zum Glück selten, aber es kommt schon vor. Oftmals hat man ambivalente Persönlichkeiten, klarerweise.
Weil es ist alles in uns drin.
Sind wir wohl alle, ganz genau. Aber in solchen Situationen, wenn man das Gefühl hat, das war eine grauenvolle Ehe, die die beiden gelebt haben, und jetzt ist er der Tyrann endlich gestorben, zum Beispiel. Da sind oft die Gespräche im Vorfeld viel wichtiger als die Rede selber. Ich hatte vor einiger Zeit eine Situation, wo die Mutter und Tochter saßen mir gegenüber, der Verstorbene war so Mitte 60, es war so ein stockendes Gespräch, und die Tochter sagt plötzlich, also was meine Mutter ihnen sagen möchte, unser Vater war ein Arschloch. Ja. Der hat die Mutter geschlagen, der war Alkoholiker, der hat die Tochter, ich glaube, nicht missbraucht, aber auch geprügelt und war einfach, ja. Wie gesagt, in dem Fall ist das Vorgespräch, dass das mal raus kann und ausgesprochen wird, war, glaube ich, für die Leute schon sehr wichtig und auf eine Art Therapeut. Heute heilsam. Mein Glück war, dass er bei der Feuerwehr sehr beliebt war. Also habe ich 5 Minuten über die Feuerwehr gesprochen, und das war es so ungefähr. Also natürlich, ich bin, um Gottes Willen, kein Richter. Mir steht nicht zu, das zu bewerten. Ja. Und ich sage dann in solchen Fällen oft, ich wünsche Ihnen, den Hinterbliebenen, dass alle Gefühle, die heute so weht, und die Trauer, der Schmerz und was immer Sie noch an schmerzlichen Gefühlen in sich tragen, und da ist vieles enthalten in diesem Bild, dass Sie das irgendwann genauso loslassen können, wie Sie heute von dem, was an ihm vergänglich war, Abschied nehmen müssen.
Ja, ich denke, das wird es auch noch brauchen, weil nur die 5 Minuten über die Feuerwehr, ich glaube, dann wird man dem Menschen auch nicht gerecht.
Natürlich nicht, aber wenn man über einen Menschen, wie es in dem Fall wirklich war, überhaupt nichts Gutes sagen kann, außer er war bei der Feuerwehr sehr aktiv, dann ist das mein Strohhalm gewesen, ganz ehrlich gesagt. Natürlich umrahme ich das, aber dann werden das kurze Reden. Ich sag's nochmal, wo der Hauptteil schon im Vorfeld stattgefunden hat, in den Gesprächen mit den Hinterbliebenen.
Was für Reaktionen erleben Sie nach Trauerreden?
Das ist ja auch ein spannender Aspekt. Die Trauernden haben schon das Bedürfnis, ein Feedback zu geben. Ja? Wenn das Begräbnis vorbei ist und man geht vielleicht noch ins Gasthaus, ja, worüber spricht man? Unter anderem, wie war der Redner oder die Rednerin? Also man bekommt Feedback, man wird beurteilt. Und entsprechend, das habe ich am Anfang nicht im geringsten bedacht, aber ich habe inzwischen, glaube ich, 2 Aktenordner mit schriftlichen Feedbacks, die natürlich, wenn sie positiv sind, was sie sind, extrem motivierend sind.
Gibt es auch mal Kritik? Doch, sicherlich auch.
Also so richtig Kritik oder Beschwerden. Ich habe einmal erlebt, aber da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich, im Vorgespräch ist gesagt worden, es gab 2 Kinder der Verstorbenen, und ich habe ein Wort, das mir gesagt worden ist, dem Sohn in den Mund gelegt, obwohl es die Tochter betroffen hätte, nämlich die Tochter war die Liebe des Lebens ihrer Mutter, ist gesagt worden. Ich habe das, mein Fehler, auf den Sohn gemünzt. Aber ich wusste nicht, dass durch die Familie ein Riss geht und dass der Sohn der ungeliebte Sohn ist und sowas niemals gesagt worden wäre über ihn. Da gab es eine Beschwerde. Ja. Muss ich dann schriftlich mich entschuldigen und das klarstellen. Da ist ein Fehler von mir passiert einerseits, und seither kläre ich immer ab, wie ist die Situation in der Familie, verstehen sich alle oder gibt es eben 2 Parteien.
Die Fehler sind ja auch ein Lernprozess.
Natürlich.
Inzwischen ist Ihre Frau auch Trauerrednerin, die Sie im Grunde damals dazu gebracht hat. Ja. Es gab die Situation, dass sie Ihnen eine Anzeige hingelegt hat.
Ja, also ich bin relativ spät nochmal Vater geworden. Ich war, glaube ich, 46, als mein Sohn Vitus geboren wurde, und kannte ja das Leben schon als Schauspieler vorher, als eine Tochter aus erster Ehe. Und es gab immer wieder mal Phasen, wo kein Engagement kommt, wo ich auch Existenzängste hatte und wo ich wusste, ich muss irgendwas finden, was wieder mehr Stabilität in mein Leben bringt.
Ein zweites Standbein.
Genau. Auf die Idee Trauerredner wäre ich niemals gekommen. Meine Frau hatte die Idee. Wobei ich sagen muss, ich wusste bis dahin nicht, was Trauerredner sind, dass es das überhaupt gibt. Meine Frau hat aber beim Begräbnis meiner Bekannten eine Trauerrednerin erlebt und war sehr beeindruckt und sehr, sehr berührt davon. Und hat gemeint, das wäre doch was für dich. Ich habe gesagt, du spinnst. Sicher nicht. Ich war ganz, ganz ablehnend. Heute kann ich sagen, aus Angst. aus Angst, mich mit der Thematik zu konfrontieren. Kennt wahrscheinlich jeder, dass man dieses Thema Tod und Sterben eher verdrängt.
Ist erstmal ein Tabuthema.
Genau, ist ein Tabuthema. Und wir glauben immer, es ist so wahnsinnig weit weg. Meine Erfahrung ist aber, wenn man sich damit konfrontiert und diesen harten Fakten des Lebens ein bisschen ins Auge schaut, sie verlieren ihren Schrecken.
Inzwischen ist Ihre Frau auch Trauerrednerin. So ist es, haben Sie sie dann infiziert? Wie lief das?
Na, das war recht banal. Ich war etwa 5 Jahre in diesem Beruf tätig und bin dann mal krank geworden. Habe die echte Influenza mir eingefangen und war 5 Wochen außer Gefecht mit hohem Fieber und nicht einsetzbar. Natürlich auch nichts verdient in der Zeit. Und da kam die Idee auf, dass die an Birgit, meine Frau, ihr Gedanke ist, sie könnte vielleicht, wenn ich mal krank werde, mich dann quasi vertreten oder so. Hat sich auch beworben bei der Agentur Stockmeyer, ist sofort, weil sie noch bekannt war, sofort akzeptiert worden. Dann habe ich sie, hat sie mich begleitet, hat auch andere Rednerinnen und Redner gehört und ich habe natürlich dann versucht, sie ein bisschen ihr zu helfen und sie einzuschulen. Wir haben die Stofftiere unseres Sohnes auf der Wohnzimmercouch als fiktive Trauergäste aufgesetzt.
Das war das Publikum.
Genau. Und sie hat im Wohnzimmer ihre ersten Reden gehalten. Ich habe sie dauernd unterbrochen. Das war ganz schlimm für sie, glaube ich. Dann hat sie ihre Feuertaufe gehabt, ihre erste Rede gehalten und war die ersten 2-3 Wochen im Einsatz. Dann kam ein Bestattungsmitarbeiter mal auf mich zu, der mich kannte, und er sagt, jetzt habe ich zum ersten Mal deine Frau sprechen gehört. Die sagt inhaltlich etwa dasselbe wie du, aber viel, viel schöner.
Das war ein Schlag ins Gesicht erstmal auch,
sie
oder?
Sie ist eine großartige Rednerin und auch ein sehr empathischer Mensch. Und ich finde, es gibt in Wien gibt es zu wenige Frauen in dem Beruf. Wir haben immer noch einen Männerüberhang.
Das ist ganz interessant, was Sie dort auch schreiben, dass Sie sagen, es braucht tatsächlich noch Pionierarbeit bei den Trauerrednerinnen. Warum? Was erlebt Ihre Frau?
Es ist leider so. Also meine Frau hat's erlebt und es gab eine inzwischen leider verstorbene Kollegin, die Frau Stastny, die vor 30 Jahren schon als Frau angefangen hat, was nochmal vielleicht schwieriger war. Die hat erlebt, dass sie auf den Friedhof kommt und die Trauergäste sagen, um Gottes Willen, eine Frau. Die haben wahrscheinlich im katholischen Österreich dieses Bild des Priesters, der ja leider immer ein Mann ist, im Hinterkopf und erwarten einen Mann. Natürlich gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund, warum eine Frau das nicht mindestens so gut machen könnte wie jeder Mann. Aber dieses konservative Denken ist noch in vielen Köpfen vorhanden.
Wie erlebt das denn Ihre Frau? Sie haben jetzt die Geschichte von der Kollegin erzählt. Was erlebt sie?
Naja, sie hat zum Beispiel erlebt, dass sie mal ein längeres Gespräch hatte am Telefon mit einer sehr redebedürftigen Dame, die vor allem selber gesprochen hat und dann am Schluss des Telefonates meine Frau gefragt hat, sagen Sie, sind Sie erkältet? Sagt meine Frau, warum denn? Sie haben so eine hohe Stimme, sagt sie, ich bin eine Frau. Aha, also auf Wiederhören, hat aufgelegt, in der Agentur angerufen, sie möchte einen Mann haben.
Ha.
Obwohl sie die Auftraggeberin eine Frau war. Also das ist leider Gottes im konservativen Österreich noch ein Thema in vielen Lebensbereichen, auch in dem.
Würde sich also ändern, wenn es mehr Frauen in diesem Bereich gibt. Ganz. Wobei man hört auch hier, finde ich, medial von vielen Trauerrednerinnen, die es inzwischen gibt.
Also ich habe relativ viel Feedback auf das Buch bekommen von Kolleginnen aus dem deutschen Sprachraum, vor allem auch eher aus Baden-Württemberg, Bayern, von Kolleginnen, die mir geschrieben haben. Also es gibt offenbar hier bei euch mehr Frauen, die das machen. In Wien ist dann noch ein bisschen Aufholbedarf.
Wie ist es denn allgemein? Ist es ein Beruf, der mehr und mehr Zulauf bekommt? Wie schätzen Sie das ein?
Ich habe schon das Gefühl, also die Frau Stockmeyer sagt, unsere Agentin, sie hat pro Woche im Schnitt 10 Bewerbungen. Und wir sind ein Team von 15 Rednerinnen und Rednern, das den Bedarf etwa abdeckt. Aber ich habe da schon das Gefühl, es boomt, es nimmt mehr und mehr zu. Einfach, weil ich glaube, dass viele Menschen sich mit diesen althergebrachten Ritualen nicht mehr angesprochen fühlen und auch nicht getröstet fühlen. Und das ist ja ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, den Menschen Mut zum Weiterleben zu machen, den Schmerz zu respektieren, anzusprechen, aber auch tröstliche Gedanken zu vermitteln.
Es gibt einen Film, da hatten Sie die Rolle eines Scheintoten in dem Begräbnis des Harald Kramer.
Ja.
Und Sie haben diesen Harald Kramer gespielt.
Ja.
Vielleicht können Sie uns mal kurz mitnehmen, was ist mit dem passiert?
Das ist eine schwarze Komödie. Man findet sie im Internet meines Wissens. Und es geht darum, dass eben dieser Harald Kramer, glaube ich, wird erzählt nur, also er ist schon tot zu dem Zeitpunkt, in den Pool köpfelt und ist kein Wasser drin oder so. Irgendwas stirbt er. Nee, falsch, ist zu lange her. Er verunglückt beim E-Gitarre spielen tödlich, so ist es.
Okay. Kein schlechter Tod.
Ja, genau. Liegt dann im aufgebahrten Sarg und bekommt als Scheintoter mit, wie die Witwe schon mit dem Therapeuten, mit dem sie ein Verhältnis hat, die Zukunft plant. Seine geliebte E-Gitarre soll in Indien verbrannt und in den Ganges gestreut werden. Solche Sachen kommen davor. Und er muss das mit an. Er hört alles, aber kann sich nicht bewegen. Er ist scheintot. Und dann Film, ja, am Weg zum Grab fällt dem Sachträger der Sarg zu Boden, der Deckel geht auf und ich habe eine Auferstehung zu spielen. Allerdings ist mein Mund zugenäht und meine Hosen wurden geklaut. Ich bin da in Unterhosen mit Sakko und Krawatte mit zugenähtem Mund.
Unfassbar.
Und ja, war großer Spaß. Meine Frau hat meine Frau gespielt damals, sie hat mein Ehepaar gespielt und der Film war recht erfolgreich auf diversen Festivals.
Also, ja, sie wurden ausgezeichnet, auch in Hollywood für ihre Rolle dort. Geht es manchmal, dieser Film zeigt ja auch, manchmal geht es vielleicht nur mit schwarzem Humor, oder?
Humor ist prinzipiell eine ganz, ganz wichtige Zutat, um das Leben zu bewältigen und auch in der Trauersituation. Also man wird nicht glauben, wie viel auch bei Begräbnissen geschmunzelt und sogar gelacht werden kann.
Sie stellen ja all diese wichtigen Fragen in Ihrem Buch, Das Geheimnis eines guten Lebens. Und da stellen Sie die Frage dann, was, wenn Sie heute noch sterben, wie würde Ihr Nachruf lauten? Welche Spuren hinterlassen Sie auf dieser Welt? Sie haben sich die Fragen doch sicher dann selbst auch gestellt.
Für mich, ja. Natürlich. Also ich baue meine Reden immer auf diesem Wort vom Albert Schweitzer auf, an das ich fest glaube, wonach, was ist denn eigentlich wichtig in unserem Leben? Der Albert Schweitzer hat gemeint, das einzig wirklich Wichtige, das sind die Spuren, die unsere Liebe in den Herzen anderer Menschen hinterlässt, wenn wir gehen müssen. Jetzt versuche ich natürlich, solche Spuren meiner Liebe in meinem Umfeld zu setzen. Gelingt auch nicht jeden Tag, klarerweise. Und auch meine Frau und ich haben immer wieder mal auch Differenzen. Klar, das kommt vor. Aber das ist mein Versuch. Was dann über mich gesagt wird, das ist nicht meine Sache.
Wie weit sind Sie denn da in der Planung Ihres eigenen Begräbnisses? Wer wird die Trauerrede halten? Haben Sie darüber gesprochen?
Darüber habe ich keine wirklichen Pläne gemacht, sondern das ist ja Aufgabe der Hinterbliebenen. Ich hoffe, es dauert noch lange. Es gäbe ein Liedchen, das mir gefallen würde, aber ansonsten habe ich da keine Ansprüche.
Auf das Lied kommen wir dann gleich zu sprechen. Gibt es denn so ein Zitat, was Sie sich wünschen, was gut passen würde?
Es gibt eine schöne Geschichte, die nicht von mir ist, die mir mal ein Trauergast mitgebracht hat, die man im Internet auch findet. Ich habe sie auch im Buch erwähnt. Meine Frau hat sie auch sehr verinnerlicht. Sie ist die Parabel von den zwei Wölfen, die in ihrer Schlichtheit, glaube ich, aber doch uns alle anspricht. Und das ist, die Geschichte stammt wohl von den Native Indians, wo ein alter Großvater mit seinen Enkeln am Lagerfeuer sitzt und ihnen was über das Leben mitgeben möchte. Und er sagt, jetzt passt mal auf, in jedem von euch und auch in mir und in jedem anderen Menschen wohnen zwei Wölfe und die kämpfen miteinander das ganze Leben lang. Und der eine Wolf ist der böse Wolf und seine Waffen heißen Gewalt und Gier und Lüge und Misstrauen und Neid und so weiter. Und der andere Wolf ist der gute Wolf und der kämpft mit den Waffen Liebe, Großzügigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Lebensfreude. Die Enkelkinder schweigen eine Zeit lang, dann sagt das jüngste Enkelkind, Opa, und welcher Wolf gewinnt denn diesen Kampf? Und der Opa sagt, der, den du fütterst. Ich denke, wenn wir es schaffen, den guten Wolf in uns gut zu ernähren, und wenn der am Ende unseres Lebensweges dick und fett und wohlgenährt ist, dann ist die Chance, dass wir ein gutes Leben gelebt haben, sehr hoch. Dass es den bösen Wolf in uns auch gibt, na, das wissen wir. Wir müssen nur in unserer Geschichte ein bisschen zurückschauen, 80 Jahre zurück, und da hat der böse Wolf die Massen verführt und die...
Und wir haben selbst in der Hand, welchen Wolf wir nähren.
Jeden Tag.
Jetzt wollen wir noch auf Ihre Musik zu sprechen kommen. Ja? Welche ist das? Was soll laufen?
Ich denke, traurig ist ein Abschied durch den Tod in der Regel, wenn es ein geliebter Mensch war ohnehin. Und wenn geweint wird, ist es ein Zeichen der Liebe letztendlich. Aber um das ein bisschen, um dem was entgegenzusetzen, setze ich immer auch auf den Humor. Und da gibt es ein Lied, das ich mir für meinen Abgang wünschen würde. Das wäre Monty Python. Always look at the bright side of life.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Karl Achleitner.
Ich sage Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,